Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd. Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Willkommen, liebe Limo-Fans, zu unserer heutigen Limo. Die ist durchsichtig, scheint mit Zitronengeschmack. Ich möchte heute nämlich einen Blick auf die Branche werfen mit Martina Rutzok. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin von Rutzok Communication und als solche schon viele Jahre in der Immobilienbranche aktiv. Sie ist sehr politikaffin und ich spreche mit ihr über das geänderte Verhältnis von Politik und Immobilienwirtschaft. Es wird deutlich, dass sich die Branche anschickt, weiter zu werden, mitten in der Gesellschaft anzukommen. Immobilien können heute weniger denn je getrennt gesehen werden von Themen wie Mobilität und der Landschaft drumherum. Die Hardcore-Immobilienwirtschaft, die sich nur mit Immobilienthemen befasst, also nur, die dürfte bald ein Relikt von gestern sein.
Stichwort Verkehrswende. Wie sollen wir uns in unseren Städten bewegen? Dabei auch das Land nicht vergessen. Stichwort Pendelverkehre. Und diese Geschichte, dass ein größeres Bild jetzt gezeichnet wird von der Branche, das hat sich schon geändert.
Prost und einen schönen Sommer und wohlbekomm's. Martina, hallo nach Berlin. Wo bist du gerade? In deinem Büro oder zu Hause? Oder ist zu Hause dein Büro?
Ja, guten Morgen, lieber Dirk. Schöne Grüße nach Freiburg. Hier ist ein ganz sonniger Tag. Ich bin im Büro fast zu Hause und zu Hause im Büro. Ich habe das schon ganz lange durch meine Selbstständigkeit, bin ich natürlich, ist ein Teil meines Lebens und gar nicht des Arbeitens. Mein Büro und ich liebe meinen Job. Das ist eine Leidenschaft und das ist natürlich auch, ich sag mal, auch ein Talent von mir.
Ja, das weiß ich. Wir kennen uns gefühlt schon 25 Jahre, aber ich habe dich noch nie gefragt, wie du eigentlich in die Immobilienwirtschaft gekommen bist. Das hole ich jetzt mal nach. Kannst du darüber was erzählen?
Ja, total gerne. Stimmt, zu manchen Fragen kommt man einfach nicht. Ne? Ich habe dich übrigens auch noch nicht gefragt.
Das wäre auch noch eine Geschichte, aber...
Ja, das stimmt. Aber genau, ich mache mal einen Podcast irgendwann mit dir.
Jawohl.
Ja, ich war auf der Axel Springer Journalistenschule, bin also ausgebildete Journalistin, habe dann einige Jahre bei der Bild-Zeitung gearbeitet und hatte zwei Gründe. Ich habe gesehen, dass dieses Medium nicht so ganz meines ist. Ich möchte da nicht so weit ausholen. Ich wollte halt auch nicht alle Dinge in die Öffentlichkeit zerren. Und das andere ist ein großer Punkt, wo ich mich gerade befinde. Wir kamen eben darauf, Berlin. Ich bin ein politischer Mensch und ich dachte, ich müsste unbedingt nach Berlin gehen. Ich wohnte damals in Hamburg und mich hat die Stadt sehr getriggert. Ich war damals auf der Springer-Schule, auf der Journalistenschule war es so, dass man kompaktkursmäßig dreimal für 4 Wochen in Berlin war. Und die Stadt hat mich gefixt und ich dachte, da muss ich hin, da wird mein Lebensmittelpunkt sein. Ja, und so habe ich mir damals schon im Internet Jobs angeguckt und ich fand einen Job, nämlich den der Pressesprecherin des Bundesverbandes freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Und ich dachte, wunderbar, wie damals mein Chef dann sagte, ich habe die Seite der Theke gewechselt, nämlich von der Journalistin zur Pressesprecherin und habe dann am 01.01.99 angefangen, als Pressesprecherin beim BFW zu arbeiten. So kam ich halt in die Branche rein und habe dann in der Tat in diesem Jahr meine erste Expo besucht. Also lange, lange ist her.
Und wie war das für dich? Ich kenne verschiedene Beispiele von Menschen, die diesen Seitenwechsel nicht geschafft haben. Für dich war das ganz okay?
Ja, ich muss sagen, dass es genau mein Ding halt gewesen ist. Ich fand immer interessant, ich nenne das immer 15 Kulissen zu schauen. Und das komme ich in meinem Job. Als PR-Beraterin, wie auch immer, Kommunikatorin, wie auch immer du es nennen magst, komme ich natürlich sehr nah an die Unternehmen ran, an die Menschen ran, an die Verbände ran. Ich sehe, wo was gut läuft. Ich sehe, wo Herausforderungen sind. Und das ist natürlich eine gute Aufgabe oder das ist das, was finde ich, mein Leben so bunt macht und das nach außen zu tragen. Dadurch, dass ich das Handwerk kenne und dann auch den Alltag von Journalistinnen und Journalisten, war das für mich ein einfacher Schritt.
Die Tatsache, dass du beim BFW warst, das spiegelt schon ein bisschen deine Leidenschaft zur Politik wieder, Martina. Hat sich das da noch weiter verfestigt? War das damals überhaupt schon so? Warst du damals, ich glaube, du bist FDP-Mitglied. Ist das erst dazu gekommen? War der BFW ein Anfang da, in diese Richtung?
Also ich habe von meiner Zeit, genau, ich bin Liberale, ich sage das deswegen lieber, weil es irgendwie Parteipolitik natürlich ist, aber liberal ein Grundgefühl eines Lebens ausdrückt. Gerade 1999, das war ganz interessant, vielleicht erinnerst du dich auch, seit 98 haben wir Rot-Grün unter Schröder gehabt und da ging es auf einmal für die Immobilienwirtschaft ab. Nenn mal, ich sage das jetzt so salopp, den 99 eingeführten Fallenstellerparagraf von Oskar Lafontaine, der die geschlossenen Fonds damals betraf, vielleicht erinnerst du dich.
Ja.
Und da sah man auf einmal den großen Bedarf, Lobbyarbeit bzw. Public Affairs, wie man es jetzt nennt, zu machen. Denn es gab keine Verbände, die damals irgendwie das Thema gewerbliche Immobilienwirtschaft vertreten haben. Es gab wohnungswirtschaftliche Verbände schon immer. Aber dieser eine Verband, der Lobbyarbeit und Public Affairs für die Immobilienwirtschaft in Gänze macht, den gab es nicht. Das hat sich alles erst sehr viel später gebildet. Das hat für mich eine große Chance gegeben, denn ich habe damals auch sehr viel innerhalb der Verbändelandschaft und dann auch mit Politik gewirkt. Und natürlich irgendwie zu der Zeit hat man wahnsinnig viel und schnell Leute hier in Berlin kennengelernt und war dann zeitlang so aktiv, genau.
Und bist es immer noch, oder?
Ich bin politisch aktiv, aber nicht mehr als Public Affairs Ansprechpartnerin für meine Kunden. Ja, ich habe hier auch politische Formate gehabt. Ich hatte Talkshows, habe da auch versucht, immer die Verbindung zur Immobilienwirtschaft herzustellen.
Ich habe mal gegoogelt, in dem Lobby-Hub bist du da präsent bei den Politikern. Was hat es denn damit auf sich?
Ich bin Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Politikberatung und wir stehen ganz klar für ein Lobbyregister. Wir sind auch nicht sehr froh mit den jetzigen. Wir hätten es sehr viel offener und breiter und transparenter gerne noch gehabt. Und ich habe mich damals dafür engagiert, engagiere mich immer noch dafür. Und die große Transparenz, die wir uns erhofft haben, ist immer noch nicht da. Daran kannst du sehen, dass auch in dem Bereich dicke Bretter gebohrt werden müssen.
Ja, wie bist du jetzt, wie kann ich mir deine politische Aktivität denn jetzt vorstellen? Oder sagst du, ich habe jetzt auch da komplett die Seiten gewechselt, ich bin eigentlich eher jetzt ein Immobilienmensch als ein Politikmensch?
Richtig, ich bin eher ein Immobilienmensch und ja, Politik, da brauchst du eine lange Zeit, einen langen Atem, auch ein großes Team, um da wirklich Dinge zu erwirken. Insofern habe ich da auch die Seiten gewechselt, stimmt, kann man so sagen.
Aber du hast ja trotzdem, wenn wir jetzt gerade über Politik reden, dann hast du ja wahrscheinlich einen sehr guten Überblick über die politische Landschaft, über das, was sich da so tut und hast wahrscheinlich auch eine Meinung zur Immobilienpolitik einzelner Parteien. Lass uns da mal ein bisschen teilhaben an deiner Meinung. Was läuft gut? Was hat die Branche für ein Bild in der Politik? Wahrscheinlich immer noch ein falsches.
Naja, ich hatte eben schon gesagt, dass es ein sehr heterogenes Bild war, was die Verbändelandschaft angeht. Das hat sich anders entwickelt, auch durch den TIA, muss man sagen, aber auch zum Beispiel durch die ASDS, die ich ja schon lange betreue. Man nimmt jetzt die Branche mehr und stärker in Gänze wahr und sieht auch deren Bedürfnisse und sieht, dass es nicht nur die Bösen sind, die zu bekämpfen gilt, sondern dass es ein Zusammenwirken von Politik und privaten Investoren zum Beispiel braucht. Nehmen wir das Thema bezahlbarer Wohnraum. Und das hat sich geändert. Und ich komme da vielleicht auch noch auf ein anderes Thema, das ich jetzt mal sozusagen mit ins Gespräch hole. Seit Anfang meiner Zeit, ich nehme mal die 1999er Expo, ist mir aufgefallen, dass das Thema Architektur und Städteplanung und Immobilienwirtschaft zwei ganz unterschiedliche Bereiche sind, die es in Deutschland sich darstellt. Anders ist es in UK. Ich habe vorhin ja schon erzählt, dass ich die RCS schon lange berate. Dort habe ich das ganz anders erfahren und das war sehr, sehr interessant für mich, dass die Branche dort in Gänze wahrgenommen wird. Also du sagst nämlich, die Branche ist ja nicht nur Immobilienwirtschaft, da gehören Städteplaner dazu, da gehören Architekten dazu, Landschaftsarchitekten, auch der grüne Raum ist ja ein Raum, in dem geplant werden muss. Und das hat sich komplett geändert.
Braucht die Branche hier ein neues Bild? Oder wächst es tatsächlich ein Stück weit zusammen, das Thema Architektur und Immobilienwirtschaft?
Genau, was du sagst, das berühmte Zitat, es wächst zusammen, was zusammengehört. Ich habe diese Entwicklung ja seit 21 Jahren jetzt, verfolge ich ja. Und ganz interessant, dadurch, dass ich früh getriggert war, ich nehme mal ein Beispiel. 2004 hat die RCS eine Untersuchung gemacht, nämlich ein Jahr die City Maut in London eingeführt. Das heißt, den Autoverkehr für die Innenstadt kostenpflichtig gemacht, um zu gucken, was das für Auswirkungen auf die Einzelhandel, auf Büro, auf Wohnen hat. 2004 war das. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe mich damals gefragt, was hat das Thema denn eigentlich mit der Immobilienwirtschaft zu tun? Stell dir vor, wir waren noch gar nicht so weit. Und diese Entwicklung, da klappern wir so ein bisschen hinterher. Die hat sich erst jetzt ergeben, auch schon vor Corona. Aber ich sage immer, das sage ich Freunden, Bekannten und auch in der Branche, wir sind letztes Jahr im März auf einmal gezwungen worden, unsere genau die Umgebung, wo wir uns befinden, ganz genau anzugucken. Ja? Wir waren spazieren durch den Lockdown damals, wir waren gezwungen, von zu Hause zu arbeiten und wir haben auf einmal festgestellt, wie gestaltet sich unsere bebaute Umgebung auf eine ganz, ganz andere Art und Weise. Das heißt, es ist in das Bewusstsein der Allgemeinheit gerückt und zur Allgemeinheit gehört die Branche und gehört Politik. Also auf einmal sehen wir, wir müssen, wie sollen wir eigentlich unser Leben, unser Arbeiten, unser Einkaufen, unser Sport machen, gestalten und welche Wege lege ich zurück zwischen den Häusern, in denen diese Dinge stattfinden. Ich sag's mal so ein bisschen ganz banal, aber ich glaube, das drückt am besten aus, was ich damit meine. Also wie gestaltet sich unser Leben mit Immobilien? Denn die sind ja immobil und die können wir nicht mitnehmen wie ein anderes Produkt, was wir kaufen. Und dieses Bewusstsein hat sich geändert, dass wir da in Räume gucken und nicht mehr einzeln auf die Immobilien. Und das hat beiden Branchen, der Architektur und der Immobilienwirtschaft gut getan. Und wir sehen dieses Zusammenwirken, denn wer hätte je gedacht, dass das S in der Immobilienwirtschaft so einen großen Raum einnimmt, also die soziale Verantwortung, wo man investiert und was das für die Menschen bedeutet.
Aber ich habe die Branche immer schon so wahrgenommen, dass sie nicht losgelöst gesehen werden kann, jetzt gerade auch mit dem Thema Brownfields. Es ist immer auch ein Zusammenspiel zwischen der Immobilie und dem, was sie umgibt. Und die beiden müssen miteinander klarkommen, Flächenfraß und Immobilie, das lässt sich ja alles nicht separat voneinander betrachten. Insofern war mein Begriff der Branche sowieso immer ein viel weiterer als nur der Investor oder nur der Verwalter.
Ja, also das möchte ich auch nicht sagen, aber ich sehe die Verbindung zu dem Städtebau, die hat sich noch nicht so entwickelt und zu dem Thema Infrastruktur. Stichwort Verkehrswende, wie sollen wir uns in unseren Städten bewegen? Dabei auch das Land nicht vergessen. Stichwort Pendelverkehre. Und diese Geschichte, das größeres Bild jetzt gezeichnet wird von der Branche, das hat sich schon geändert aus meiner Sicht.
Ja, ich glaube, Mobilität und Immobilien, das wird immer stärker zusammengedacht werden müssen.
Ich bin übrigens gespannt, wann die ersten, ja, ich sag mal, Verkehrsanbieter, gut, jetzt werden wir eine Expo dieses Jahr haben, so Gott und die Pandemie will. Ich freue mich übrigens sehr darauf, auch wirklich mal, ja, die Familie sozusagen wieder zu treffen. Aber ich bin sehr gespannt darauf, wie gesagt, wann ja Verkehrsanbieter, ich sage jetzt mal Automobilanbieter, wann Leute auch von dem Thema Infrastruktur auf der Expo sein werden und wie da die Themen sich dann ändern werden. Und ich denke, diese Geschichte hat sich doch verändert. Gerade jetzt auch in einer Zeit, wo wir ja das Arbeiten auch neu überdenken, wo es stattfinden wird. Mobilität durch Digitalität hat da ganz große Auswirkungen.
Wir hatten gerade einen Haufe-Gipfel, Haufe-Summit, haben wir den genannt, da ging es in einem Panel auch um das Thema des Zusammenwirkens von Carsharing-Anbietern, Ladeinfrastrukturanbietern und der Immobilienbranche, es drängt sich natürlich auch auf. Im Moment jetzt vor der Diskussion mit den E-Ladesäulen und so weiter, aber immer mehr Wohnungsgesellschaften sehen sich da eigentlich der Tatsache gegenüber, dass die Städte den Verkehr zu ihrem Haus auf mittlere Sicht möglicherweise einschränken werden. Insofern ist das auch da eine Zusammenarbeit zwischen den Wohnungsgesellschaften und etwaigen anderen Anbietern, eben möglicherweise Carsharing. Das ist, glaube ich, eine ganz spannende Geschichte. Auch schon das zeigt, dass man viele Dinge jetzt dann auch zusammensehen muss, die man früher getrennt gesehen hat. Aber ich möchte nochmal zurückkommen auf die Architekten, weil du hast ja eben mit die Architekten als Beispiel genommen. Also mir ist kaum ein Architekt in meiner Berufslaufbahn bekannt, der sich rein schöngeistig hier gefühlt hat und gesagt hat, ich bin ein Künstler, der die Realität vergisst und ich gestalte ein Gebäude völlig losgelöst von dem, was die Umgebung fordert. Ist das nicht auch ein Bild, was es so gar nicht wirklich gegeben hat? Oder was gar nicht stimmt?
Also ich möchte dieses Bild auch nicht gezeichnet haben, also nicht falsch verstanden. Es ist in der Tat nicht so gewesen und es wäre auch gar nicht möglich gewesen, entsprechend dann zu wirken als Architekt. Aber was ich festgestellt habe, und da bin ich vielleicht auch privat, vielleicht auch mal ein privates Wort dazu, war lange zusammen mit einem Architekten zusammen verheiratet und habe da natürlich dann einen anderen Blick auf die Branche gehabt. und habe festgestellt, Stichwort nochmal Expo, dass die Architekten überhaupt nicht da waren am Anfang. Das hatte mich sehr gewundert, weil, wie gesagt, ich bin in diese Branche reingekommen und habe sie da ganz anders oder habe mir eine andere Vorstellung davon gemacht. Und ich weiß nicht, wann es gewesen ist, aber als die ersten Architekten sozusagen auf die Expo kamen, ich erinnere mich an Hadi Terani, ich erinnere mich an Christoph Inghofen, war das schon etwas Besonderes. Es war nicht so, dass die Branche sich da in Gänze gesehen hat. Und das heißt auch nicht, dass die Architekten nur schön geistig dann entworfen haben, sondern schon immer einen hohen technischen Wissen auf das Thema Nachhaltigkeit bedacht haben. Aber zu sehen, dass nur ein Zusammenwirken, dass also auch Gebäude, die gut gestaltet sind, schön gestaltet sind, technisch hochwertig gestaltet sind, auch ein Investmentinstrument sind, da haben sich beide Bereiche, glaube ich, ein bisschen schwer getan. Also sich selbst zusammen als Branche zu sehen.
Was mich sehr geprägt hat ein Stück weit, das war eine Veranstaltung, wo eine der vielen, die ich irgendwann in den letzten Jahren mal besucht habe, wo ich das Gefühl hatte, hier wird wirklich die Immobilienwirtschaft gegen die Kommunen, also gegen die Kommunalwirtschaft ausgespielt. Die Kommunen auf der einen Seite und die Immobilienwirtschaft auf der anderen Seite. Und ich hatte immer das Gefühl, Mensch, die verstehen sich gar nicht. Eigentlich müssten sie sich verstehen. Hast du das Gefühl, dass die beiden Parteien auch ein Stück weit mehr zusammenwachsen?
Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Das triggern uns, ehrlich gesagt, ist das eine positive Auswirkung von der Pandemie, dass diese Vorbehalte oder sagen wir mal die Scheu oder auch einfach menschlichen und unterschiedlichen, ja, einfach Habitus zu haben, dass die weggegangen ist. Und ich denke auch, dass die Kommunen da viel eher, und da kommt es immer drauf an, was du für Kommunalpolitiker vor Ort hast, dass die da sehr viel offener sind und versuchen, die Leute an einen, den berühmten runden Tisch zu holen, um zu gucken, was man vor Ort am besten handeln kann und wie man im Sinne, ja, der Bevölkerung und für die Menschen wirken kann. Und das hat sich auch in der Tat geändert. Also die Berührungsängste sind weggegangen und man sieht sich eher, ja, gemeinschaftlich als allein agierend. Und das finde ich sehr, sehr, sehr positiv. Ich freue mich darüber, dass die Entwicklung so gelaufen ist.
Du machst ja nicht nur für die RICS jetzt Verbandsarbeit oder ja Verband, wenn man das als Verband noch bezeichnen kann, sondern bist ja auch im Architekten-Ingenieurverein Berlin. Wie kriegst du diese Aktivitäten zusammen? Gibt es Dinge, die man gemeinsam, also gemeinsame Probleme, hilft dir das eine, die Tätigkeit bei den RICS in der Tätigkeit von dem anderen?
Das ist gut, dass du das ansprichst, weil wir hatten ja viel jetzt über die Architektur und die Immobilienwirtschaft geredet. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt in dem Bereich halt auch einen Kunden aus dem Bereich Architektur und Städteplan habe. Das ist genau, wie du sagst, der Architekten- und Ingenieurverein zu Berlin-Brandenburg. Übrigens einer der ältesten noch existierenden Vereine hier in Berlin, 1824 gegründet, wird also bald 200 Jahre alt. Und ich habe mich sehr darüber gefreut, genau deswegen nämlich, weil ich versuche natürlich, die Akteure miteinander zu verbinden. Es gab auch schon gemeinsame Veranstaltungen, sodass man untereinander sich noch besser kennenlernt. Und hier siehst du auch, dass in meinem ganz persönlichen Leben, denn wer hätte das gedacht, dass Architektenvereine da auch mal ganz andere, ja, durch Pressearbeit ganz anders dann erscheinen möchten. Wer hätte das vor ein paar Jahren noch gedacht? Und da hat sich doch was gedreht und wie gesagt, versuche ich dadurch, dass ich die handelnden Personen kenne, diesen Austausch da zu erwirken. Und übrigens zu dem AIV, wie er abgekürzt heißt, noch ein paar Worte. Da ist nämlich eine ganz interessante Ausstellung, die wir ins Leben gerufen haben, nämlich die unvollendete Metropole zu 100 Jahre Groß-Berlin war der Anlass. Und es geht zwar nur um Berlin, aber es ist auch Vergleich mit den anderen europäischen Metropolen. Was ist da städtebaulich passiert? Wie haben sich die Städte entwickelt? Was hat das für einen Impact, wollte ich schon sagen. Also für ein, das ist ziemlich viel mit Englisch, ne? Ich versuche das immer in Deutsch zu sagen. Aber es ist genau mit dem Impact dann auf die Menschen letzten Endes. Und da ist der Austausch auch mit der Politik sehr stark gewesen. Wir haben nämlich sogenannte Metropolengespräche durchgeführt, wo im Grunde genommen jeder Politiker, jeder Couleur auch vertreten war, um da den Austausch zu generieren. Mit den lokalen, privaten Akteuren, mit Politik, auch mit Gesellschaft. Und das war sehr schön. Es war durch Corona eingeschränkt, aber es waren immer Live-Übertragungen. Und die Diskussionen konnten dann auch über den Chat mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen geführt werden.
Du bist jetzt ja wirklich ziemlich lange in der Branche, weiß ich nicht, 25 Jahre oder so ähnlich. Wenn du mal drauf guckst, mal aus deiner heutigen Sicht, was hat sich geändert? Sie ist technikaffiner geworden, ist sie auch weiblicher geworden, das frage ich dich. Oder müsste sich in dem Punkt noch viel mehr tun?
Oh, das ist eine schöne Frage. Also technikaffiner natürlich. Natürlich wissen wir alle, dass die Branche da sehr gezögert hat. Ich finde, es ist interessant in der Branche, warum. Ich glaube, das hat was mit diesem Produkt Immobilie zu tun. Da kann man nicht jedem Mode hinterherlaufen. Stichwort Mode, ja. Da kannst du schneller Stoffe verändern. Da hast du eine Frühjahrs-, eine Sommer-, Winterkollektion. So eine Immobilie lässt sich einfach nicht so schnell ändern. Und deswegen ist es gut, vielleicht auch nicht jeden Trend sofort hinterherzulaufen. Aber die wichtigsten Trends natürlich mitzunehmen und dann auch letzten Endes gute Entscheidungen zu fällen, um den Umbruch zu generieren. Stichwort Digitalisierung. Und auch da bin ich ehrlich gesagt froh, weil du sagtest, was hat sich verändert? Ich liebe mittlerweile Pressegespräche oder Pressekonferenzen online zu machen. Denn wir hatten schon immer das Thema, du sparst meine Politikleidenschaft an. Es ist halt nicht so, dass, ich sag mal, ihr alle Redakteure hier in Berlin sitzt und wir hier gut eine Pressekonferenz machen können, sondern es ist immer dezentral gewesen und es gab immer nur zwei Messen, wo man sich hätte mal treffen können. Und so kann man auch während des Jahres online da den Austausch mit den Medienvertreterinnen und Vertretern führen. Das ist zum Beispiel ein großer Vorteil auch jetzt der Pandemie, den muss man ja auch mal sehen. Über die Nachteile spreche ich nicht, aber weiblicher
ja, das wollte ich jetzt noch.
Ja, ja, großes Thema. In der Tat, du sagtest es, ich war Anfang 30, als ich in die Branche reingekommen bin und nicht in der Branche komplett, sondern als PR-Beraterin dann immer ein bisschen außen vor. Aber ich weiß noch, dass es immer, ich sag's mal ganz banal, immer freie Toiletten für mich gab. Ganz anders als zum Beispiel bei Konzerten. Also, was ich damit sagen will, weibliche Vertreterinnen, auch in führenden Positionen, gab es ja sehr, sehr, sehr selten und da hat sich doch was getan. Also nehmen wir mal eine Veranstaltung, die heute durchgeführt wird. Wenn dann nicht auf dem Podium wirklich eine Frau sitzt, hast du schon verloren als Veranstalter. Und insofern hat sich da definitiv was geändert. Und da ist die gesellschaftliche Entwicklung natürlich schon viel, viel weiter, aber die Branche holt auf und ich habe das Gefühl, sie holt auch gerne auf.
Martina, wir sind jetzt am Ende des Gesprächs. Am Ende pflege ich immer die Frage zu stellen nach einem Gesprächspartner. Das heißt, wir geben dir eine Limo aus. Mit wem würdest du sie trinken und warum?
Gut, da fällt mir gerade spontan was ein, was ich meinen Kunden empfehle, wenn eine Frage kommt, die total überraschend ist. Und jetzt plaudere ich mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich sage dann immer, macht es die Politiker in Talkshows, sagt, ich komme gleich zu deiner Frage, aber lass mich zunächst. Und weil ich habe festgestellt, in dem Moment, also das ist ja so ein Zeitpunkt, das Gehirn ist ja ein tolles Instrument, da kann man sich sammeln, dann kann man schon mal überlegen, was man irgendwie auf die überraschende Frage antworten möchte und kann etwas sagen, was einem so von der Leber wegkommt. Und ganz zum Schluss wollte ich dir nämlich mal von der Leber weg noch sagen, irgendwie, ich erinnere mich gut an die letzte MIBIM, die wir in Cannes vor Corona-Zeiten hatten. Und da möchte ich mich ganz persönlich mal bedanken für einen spontan wunderschönen Abend, den wir in einem ganz tollen, nicht ein ganz tolles, ein ganz typisches französisches Café verbracht haben und dann einfach tollen Abend hatten. Dafür mal danke.
Martina, jetzt ist...
Also, da haben wir nicht nur Limo getrunken.
Okay, also ich gehe davon aus, du würdest diese Limo, wenn du sie denn hättest, mit dem für dich wichtigsten Menschen trinken, den du dir vorstellen kannst. Das bin dann nämlich natürlich ich. Und mit diesem wunderbaren Gefühl lasse ich dich jetzt. Nein, also ich.
Ich habe aber wirklich eine Idee. Also ich hatte zwei Sachen. Wir haben ja über Politik vorher gesprochen und ich würde liebend gerne mit Angela Merkel nach ihrer Amtszeit, nach dem 26. September mit ihr eine Limo trinken. Das zu meinem politischen Dasein und zu meinem beruflichen Dasein als PR-Frau in der Immobilienwirtschaft und in der Architektur. Ich würde gerne beide diese Bereiche einladen, die Menschen, die sich dort verbunden fühlen und sagen, wir machen mal einen schönen Abend in dieser Branche in Gänze bei einer tollen Limo und vielleicht auch dem einen oder anderen Wein.
Super, Martina. Also ich trete ins letzte Glied zurück, da gehöre ich auch hin.
Da bist du dabei.
Alles gut. Ja, da wäre ich natürlich wirklich gern dabei. Lass es dir gut gehen. Danke dir für das schöne Gespräch und bis ganz bald.
Bis ganz bald. Vielen Dank, Dirk. Liebe Grüße nach Freiburg.
Ciao. Der Weg dahin, dass man die Bedürfnisse dieser vielschichtigen Immobilienbranche wirklich versteht, ist immer noch ein weiter. Es bedarf der Kommunikation zwischen ihr und anderen Disziplinen wie den Kommunen und den technischen Anbietern. Hier eine Mittlerfunktion einzunehmen, wird immer wichtiger und das hat auch dieses Gespräch gezeigt. Limo gibt es jeden Montag ab 8 Uhr auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Bleiben Sie uns gewogen, einen schönen Sommer und bis ganz bald.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.